Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio Gespräch oder halt Aktiv Radio Interview. Je nachdem, wie das halt rauskommt, gibt es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Fragen. Aber eins garantiere ich, spannend ist es heute genauso, wie es immer spannend ist. Das Thema heute, Europäische Union. Jetzt sträubt es bei Barnen wahrscheinlich schon Tor und die denken, nein, jetzt kommen die auch noch mit dem. Aber ich glaube, es ist ein Thema, das wir müssen breit gefächert miteinander anschauen, weil letztendlich betrifft es jeden von uns. Jeder, der jetzt zulässt, wird es betreffen. Jede Firma wird es betreffen. Unsere Organisation wird es betreffen. Unsere Politik wird es betreffen. Also können wir eigentlich gar nicht genug darüber reden. Wir haben können lesen in letzter Zeit, dass 3 Exponenten, Finanzexponenten, eingestiegen sind in die EU-Politik. Es geht um das sagenumwogene Rahmenabkommen, das zwischen der Schweiz und der EU unterschrieben werden. Und viele Staatsrechtler sind sich nicht einig, genau wer muss eigentlich hier noch Ja oder Nein dazu sagen. Und wir haben Kompass Europa. Kompass Europa sind jetzt die, die sagen, eigentlich ist es ganz wichtig, dass in Zukunft staatsrechtliche Verträge von einer gewissen Tragweite, völkerrechtliche Verträge von einer gewissen Tragweite am Ständemeer müssen unterstellt werden. Die einen werfen denen eine Zwängerei vor und die anderen gehen auf die Knie und sagen, endlich ist jemand um den Weg, der uns die Augen aufmacht, wie das genau muss funktionieren. Und wer wäre besser, um in das Gespräch einzusteigen, als der Philipp Erzinger? Der Philipp Erzinger ist Geschäftsführer von Kompass Europa. Er hat Jahrgang 1972. Er hat eine breite Militärkarriere hinter sich und er hat gelernt schwimmen. Im Wasser war er mal Schweizer Meister im Schwimmen. Und jetzt schwimmt er mit Kompass Europa. Herzlich willkommen, Philipp Erzinger.
Grüezi, Herr Sauser.
Philipp Erzinger, wie sind Sie zu dieser Stelle gekommen, dass Sie Geschäftsführer geworden sind von Kompass Europa?
Ja, Herr Sauser, das war etwa vor 4 Jahren, wo wir im Herbst 2020, der Herr Gantner, der Herr Wirtlisbach, der Herr Erni und ich gesagt haben, jetzt müssen wir den Vertrag, der damals schon vor das Volk hätte sollen kommen, der vom Bundesrat ja verhandelt worden ist, das Rahmenabkommen 1.0, jetzt müssen wir das genau lesen. Und dann haben wir das gelesen und haben gesagt, ja, wir trauen unseren gegenseitigen Ohren und eben unseren Augen nicht, wo wir das gelesen haben. Das war ein derart schlechter Vertrag, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir auf Barrikaden, jetzt müssen wir da informieren, angefangen bei den Parlamentariern und Parlamentariern, aber eben auch beim Bundesrat, eben auch bei der breiten Bevölkerung, dass das ein schlechter Vertrag ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich wollte Lehrer werden, jetzt bin ich auch Lehrer, aber im Quereinstieg, und habe aber gesagt, ich will mich engagieren als Bürger und habe dann zusammen mit diesen 3 Herren angefangen, das Rahmenabkommen 1.0 bekämpfen. Das haben wir erfolgreich im Mai 2021 können abschiessen. Und jetzt, wie wir alle wissen, kommt das Rahmenabkommen 2.0. Eigentlich das Gleiche in Grün wieder.
Wieso heisst das eigentlich 1.0 und 2.0? Das könnte ja einfach Rahmenabkommen 1 heissen und Rahmenabkommen 2.
Ja, es kommt eben aus einer Überlegung heraus. Es ist vor 4 Jahren als Rahmenabkommen auch vom Bundesrat benannt worden. Und das ist auch eine absolut richtige Bezeichnung, weil es eben einen Rahmen, einen institutionellen Rahmen gibt. Die Befürworter vom heutigen Rahmenabkommen, wo wir eben 2.0, wie es eben wiederkommt, benennen, die verkaufen der Bevölkerung das als bilaterale 3. Und das ist ganz wichtig, dass wir das alle richtig verstehen. Es ist keine bilaterale 3. Der Name ist falsch und irreführend. Weil es hat nämlich gar nichts zu tun mit der bilateralen 1 oder 2, sondern es ist eben ein institutioneller Rahmen mit einer Vorschrift, dass wir dynamisch Recht übernehmen müssen. Und allein schon vor diesem Hintergrund ist es eben nicht vergleichbar mit bilaterale 1 und 2. Und darum ist es ein Rahmenabkommen 2.0.
Philipp Erzinger, Sie haben auch mal bei der Credit Suisse geschafft. Sie waren Chief of Staff to the Group CEO. Das heisst, sie sind neben Big Boss umeinander geschwirrt und haben vermutlich ihn dürfen leiten oder mitleiten. Wenn Sie jetzt zurückschauen, damals auf Ihre Arbeit bei der Credit Suisse und was passiert ist, wie viel haben Sie damals schon gewusst, dass das passiert?
Ja, Sie müssen verstehen, ich war natürlich einmal ein Lehrling bei der SKA. Ich habe von 1990 bis 1993 meine Lehre gemacht, meine Banklehre. Und wie allen Schweizerinnen und Schweizer blüht mir das Herz, dass die Bank nicht mehr gibt, respektive juristisch jetzt nicht mehr gibt und bald schon vom Brand her nicht. Ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der CS, auch die heute noch dort arbeiten, ich bin seit mehr als 4 Jahren nicht mehr dort, die geben jeden Tag ihr das Beste. Und das habe ich auch so gemacht. Und leider hat das nicht genügt.
Aber die Abwärtsspirale hat ja eigentlich vor längerer Zeit als 4 Jahre angefangen. Also Sie haben ja vermutlich irgendwie schon ein bisschen etwas mitbekommen. Sind Sie darum auch weggegangen?
Ja gut, mein damaliger Chef ist weggegangen und ich bin auch weggegangen dann und habe nachher eben die zweite Karriere, wo ich jetzt drin bin, als Sekundarlehrer eingeschlagen und mache jetzt Compass Europa in dem Sinne im Nebenjob.
Wer ist der damals CS-Chef gewesen?
Das war der Tijan Tiam gewesen.
Und haben Sie das ganze Gestürm miterlebt?
Ja, das ist eine rechte Achterbahnfahrt.
Mit Detektiv und allem drum und dran und ja, Kahn.
Das haben wir natürlich alles aus der Presse erfahren. Denn ich selber zum Glück kann in den Spiegel schauen und kann sagen, ich war da nicht involviert. Aber es hat natürlich weh getan. Und darum sage ich auch, oder, es blüht das Herz, dass es die Bank nicht mehr gibt.
Also Sie sind mit ihm direkt zusammen gewesen?
Ich war sein Büroleiter gewesen, ja. Man hat eben relativ viele Bezeichnungen für seine Posten. Und es ist ein bisschen Mode geworden in den letzten 10 Jahren, dass sich jeder CEO noch irgendeinen Chief of Staff haltet. Und wenn sie so wollen, ist das der Bürogummi im Vorzimmer.
Ja. Also, CS gibt es nicht mehr. Compass Europa gibt es, Gott sei Dank, werden Sie sagen. Wenn Sie jetzt die beiden Arbeiten vergleichen, vorher sind Sie Bürogummi gesehen vom Tiam und heute sind Sie Direktor von Compass Europa. Wie unterscheidet sich der Bürogummi vom Direktor von Compass Europa?
Ja gut, Bürogummi ist ja unser gemeinhin schweizerischer Ausdruck für etwas, das mit viel Papier, mit viel Schreiben und mit weniger Muskelarbeit einhergeht. Und insofern hat man natürlich ähnliche Tage oder Stunden, die man erlebt. Ich glaube, was wichtig ist bei Compass Europa, ist, dass auch eigentlich ein neues Feld. Wir sind ja alle nicht Politiker. Wir sind auch keine parteipolitische Vereinigung. Wir sind eine unabhängige Vereinigung. Und auf Ihre Frage hin, wie sieht ein Alltag als Geschäftsleiter von Compass Europa aus, dann ist das natürlich in den letzten paar Wochen prägt vom Start von unserer Initiative, unserer Compass-Initiative, die wir vor einer Woche am Montag gestartet haben.
Als ihr über das Rahmenabkommen 1.0 diskutiert habt und der Bundesrat so weit gebracht hat, dass es zurückgezogen hat. Es ist gar nie zu einer Abstimmung gekommen. Habt ihr dort erwartet, dass in absehbarer Zeit das Rahmenabkommen 2.0 wird lauern?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Sauser. Ich glaube, man hat müssen davon ausgehen, und zwar aus einem Grund. Der Bundesrat hat ja das abgebrochen, die Verhandlungen, weil er gesagt hat, wir werden das so nicht durchs Volk und auch nicht durch die Stämme bringen. Und das war ein richtiger und guter Entscheid gewesen, das wissen wir heute alle. Aber wir haben nach dem Entscheid im Mai 2021 haben wir den Bundesrat eigentlich unterstützt in seinen Bemühungen, um eben mit der EU sektoriell verhandeln. Das heisst, anders als beim Rahmenabkommen 1.0, in jedem Sektor die beiden hauptentscheidenden Fragen, nämlich wenn wir dynamisch Recht übernehmen und wenn wir den Europäischen Gerichtshof als eben Gerichtshof zulassen, das in jedem Sektor können entscheiden. Und wir haben lang, bis im Dezember vor einem Jahr, also bis Dezember 2023, haben wir offiziell, das können Sie nachgoogeln sozusagen, haben wir den Bundesrat unterstützt in dieser Absicht. Aber, wie wir heute wissen, hat der Bundesrat dann gesagt, ja nein, wir machen wieder einen Rahmenvertrag, weil wir eben akzeptieren, dass über alle Sektordossiers hinweg sowohl die dynamische Rechtsübernahme wie eben auch der EuGH akzeptiert wird. Und darum, nochmal auf Ihre Eingangsfrage, darum ist eben ein Rahmenabkommen, weil es genau die gleichen institutionellen Elemente hat wie vor 3 respektive 4 Jahren.
Warum hat der Bundesrat das damals zurückgezogen und warum kommt er jetzt auf die Idee, dass es damals jetzt oder damals ein anderes Rahmenabkommen war als jetzt. Und warum bringt er sie jetzt durchs Volk durch? Und warum haben sie gesagt, hat er damals bei den Ständen das nicht durchgebracht? Und heute will man es eigentlich am liebsten den Ständen gar nicht mehr zur Abstimmung geben.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, oder? Es hat sowohl im Mai 2021 wie auch in einem noch unbekannten Datum von der zweiten Abstimmung, wo es natürlich dann mit dem Rahmenabkommen 2.0 wird blühen, sind eigentlich die Ausgangslagen die gleichen. Wie erwähnt, es ist wiederum eine dynamische Rechtsübernahme und es ist wiederum ein EuGH da. Das, was jetzt nicht mehr da ist, ist die sogenannte Guillotine-Klausel, die man im 2021 im ersten Rahmenvertrag hatte. Die ist jetzt weg, weil man eben gesagt hat vom Bundesrat her, wir tun jetzt in jedem einzelnen Dossier die beiden Sachen beurteilen.
Also Guillotine-Klausel, da redet man glaubt davon, dass wenn man etwas nicht akzeptiert, dann wird das Ding einfach gekündigt.
Fertig. Ja, dass dann alle Verträge haben. Aber was eben wichtig ist, und das erlaube ich mir schnell ein bisschen auszuführen, oder? Sie hören eigentlich immer wieder, dass man jetzt eben einen sektoriellen Approach hat, sektoriell verhandelt tut. Aber die wesentlichen zwei Faktoren, eben die dynamische Rechtsübernahme und der EuGH, tut man eben in allen Sektoren genau gleich beurteilen und akzeptieren. Das heisst, in allen Sektoren hat man eben die Verpflichtung, dynamisch, also faktisch automatisch Recht zu übernehmen. Und man akzeptiert das Schiedsgericht und die Gerichtsbarkeit vom EuGH. Und wenn Ihnen Befürworter sagen, ja, nein, das ist eben nur weil wir jetzt eigentlich müssen von der EU, dann muss ich Ihnen sagen, ja gut, aber wer sind wir denn? Wir sind doch ein souveräner Staat. Wir müssen doch auch können die urhoheitliche Aufgabe von jedem Staat, nämlich die eigenen Gesetze machen und die eigenen Gesetze auch selber überprüfen lassen, die müssen wir doch wahrnehmen. Und das gibt man aus der Hand
jetzt. Die Abstimmung selber ist nicht umstritten, oder? Also, dass es vor das Volk muss, das ist, glaube ich, für alle klar. Es ist nur die Frage, müssen auch die Stände mehrheitlich Ja sagen dazu? Oder gibt es sogar solche, die sagen, es muss eigentlich gar nicht vor das Volk?
Ja, also ich bin, glaube ich, da im Kanton Solothurn und Ihr Herr Nationalrat Simon Michel hat gerade in der Sonntagspresse gestern in der NZZ am Sonntag gesagt, es sei undemokratisch, ich zitiere, undemokratisch, wenn man so einen Rahmenvertrag würde vor den Stand anbringen.
Eben, aber nicht, dass die Leute gar nicht dürfen abstimmen darüber, sondern nur im Prinzip das Ständemehr. Das steht zur Diskussion.
Ja, ich glaube, das steht eben jetzt nicht mehr zur Diskussion. Nicht zuletzt wegen unserer Initiative. Ich glaube, warum braucht es ein Ständemehr? Man kann sich so überlegen. Das Volk in der Schweiz ist sich gewöhnt, zu ganz vielen Sachen abstimmen. Auf Bundesebene, Kantonsebene und Gemeindesebene. So wie wir es alle paar Monate wieder erleben, je nachdem, wo man wohnt, mehrmals auch auf allen drei Ebenen. Wenn wir jetzt eben sagen, der Rahmenvertrag, der eine derart grosse Tragweite hat, nämlich eben unser Staatswesen eigentlich verändert, mit einer Übernahme von fremdem Recht plus noch Gerichtsbarkeit von der Gegenpartei, dann ist das eben eine Tragweite, wo eben Stände mehr gar nicht eigentlich ein
Problem. Aber da sind ja verschiedene Staatsrechtler nicht der gleichen Meinung. Also ein paar sagen, nein, es gibt kein Präjudiz. Man kann nicht aus der Vergangenheit auf das jetzt schließen, auf das Rahmenabkommen 2.0. Und das heisst ja gar nicht mehr so, es heisst ja jetzt bilaterale 3. Das tönt ja viel schöner als Rahmenabkommen. Und andere Staatsrechtler, die sagen, das ist so, wir können aus der Historie darauf schließen, dass es muss von den Ständen auch akzeptiert werden. Also sie sind jetzt doch relativ sicher, Parlament und Bundesrat werden das so weitergeben als Volk, dass auch die Stände müssen in der Mehrheit Ja sagen.
Ja, lesen Sie unseren Initiativtext. Dort drin hat es eine Übergangsbestimmung. Und die Übergangsbestimmung sagt, dass wenn unsere Initiative angenommen wird, das geht mehrere Jahre, bis man dann nach der Unterschriftensammlung so etwas auch zur Abstimmung bringt. Aber wenn sie angenommen wird, dann steht in den Übergangsbestimmungen, dass alle völkerrechtlichen Verträge natürlich Gültigkeit haben vor der Abstimmung. Ausser ein Rahmenvertrag, der nur mit dem fakultativen Referendum, mit der Volksabstimmung angenommen worden wäre und eben ohne Stände mehr. Also mit anderen Worten, wenn Sie das mit unserer Initiative jetzt ganz analytisch anschauen, dann kann der Bundesrat ja gar nicht mehr ohne ein Ständemehr einzufordern, seinen eigenen Rahmenvertrag 2.0 überhaupt vor.
Um das jetzt ganz einfach zu formulieren, Sie würden eigentlich rückwärts nachher den Vertrag zerstören, weil etwas angenommen wird, das nicht erfüllt worden ist vorher.
Ja, ich formuliere den letzten Teil anders. Ich würde rückwärts den Vertrag für ungültig erklären, wenn nur das Volk und nicht Volk und Stände den Vertrag angenommen hätten. Und darum ist es eben wichtig, dass man die Initiativen unterschreibt, weil dort drin steht nichts anderes als, wenn ihr Verträge von dieser Tragweite, wie jetzt der Rahmenvertrag 2.0, der von uns zukommen wird, wenn ihr den nicht vor Volk und Stände bringt, dann ist er ungültig.
Ich muss jetzt Sie fragen, weil wir haben jetzt keine Gegner da von Ihren Initiativen. Warum hat man dermassen Angst vor dem Ständemeer?
Ja gut, ich glaube, der Herr Michel hat es auch gestern in der NZZ entlarvend eigentlich gesagt. Er sagt, dass die Appenzeller und Nidwalder und Obwaldner, also sprich die kleinen Kantone, nicht sollen die gleiche Stimme haben wie eben Zürcher, Genfer oder St. Galler. Und das ist natürlich, also ich meine, ich habe meine Augen nicht traut, als ich das gelesen habe gestern in der NZZ am Sonntag. Das ist natürlich derart haarsträubend, die Aussage von einem Nationalrat und dann noch von einem FDPler. Ich bin auch ein FDPler. Das geht nicht. Das ist natürlich in völliger Verkennung von unserem direktdemokratischen System. Darum geht es ja. Wir haben ja genau ein Zweikammern-System, damit wir in der Schweiz eben alle mitreden können.
Genau, also wir müssen schnell zu 1848 zurückschauen. Zweikammersystem, die einen wollten nur einen Nationalrat, die anderen nur einen Ständerat. Man hat sich dann auf das Zweikammersystem geeinigt und ist immer, hat man ganz klar gesagt, das Volk steht über allem. Und wir haben ja die Verfassungsinitiative gemacht, man hat die 100'000 Unterschriften und ist ganz klar bei einer Verfassungsinitiative immer das Volksmeer und das Ständemeer. Und sonst geht das Ding durch. Also wenn die grossen Städte ja sagen jetzt beispielsweise und das Land sagt nein, dann geht das Ding durch, weil die kleineren Kantone einfach nicht mitgemacht haben. Und es ist ja nur ein Ständemeer, oder? Also man muss ja nicht sagen, es muss ja nicht jeder kleine Kanton muss ja sagen, sondern von 26 Kantonen muss einfach die Hälfte muss ja sagen. Aber ich frage jetzt noch einmal, warum hat man befürchtet man eigentlich, dass ein urdemokratisches Element wie das Ständemeer, das die Schweiz zusammengehabt hat, auf die ganze Zeit seit 1848, warum hat man vor dem dermassen Respekt?
Ja gut, ich glaube, man muss da ein bisschen die Augenwischerei, die der Bund und eben alle Beamten in Bern ein bisschen betreiben und eben zum Teil auch National- und Ständeräte, wie jetzt der Herr Michel, ein bisschen durchschauen. Ich meine, nur schon die Formulierung, dass es bilaterale 3 heissen soll, suggeriert ja, dass es eben eine gute Sache ist. Weil wir ja zugegebenermaßen profitiert haben von den bilateralen 1 und 2, weil das gute Verträge sind. Und wenn wir jetzt mit diesen sogenannten bilateralen 3 in den Augen der Befürworter auf die Bevölkerung wird, dann suggeriert man, es ist alles in Ordnung, ihr profitiert davon. Und man verneint oder respektive verschwiegt eben die Tatsache, dass wir unsere Wettbewerbs- und Standortvorteile wegen dieser dynamischen Rechtsübernahme, wegen dem Outsourcing von der Gerichtsbarkeit eben aus der Hand geben. Ich meine, schauen Sie, ich sage es immer relativ einfach. Was machen alle Länder? Alle Länder schauen, dass sie ihre komparativen Vorteile ausnutzen können. Sie machen besser Stühle, als ich Tisch mache. Also tun sie ihre Stühle exportieren und ich exportiere meinen Tisch. Sie produzieren keinen Tisch, ich produziere keinen Stuhl. Wir haben unterschiedliche Gesetze in unterschiedlichen Ländern, darum haben wir eben die komparativen Vorteile, die wir ausnutzen können. Wenn wir uns jetzt eben nivellieren auf europäisches Mittelmaß, dann werden wir unsere Standortvorteile und unsere Wettbewerbsfähigkeit als Schweiz mittelfristig einfach verlieren. Und vor dem haben sie Angst, weil diese Tatsachen stehen in so einem Common Understanding, wo die Basis für die heutigen Verhandlungen sind. Und darum haben sie das Gefühl, sie mogeln es ein bisschen mit einem Paket durch.
Wie sieht es eigentlich aus mit dem Blick von der Schweiz auf die EU-Länder? Nehmen wir beispielsweise Österreich. Österreich wissen wir mittlerweile, dass sie in einer langen Rezession drin sind und dass sie schlecht dastehen. Und wenn ich Österreich anschaue und die Schweiz anschaue, dann sind das doch ein bisschen ähnliche Länder. Man lebt von Tourismus, man hat Berge. Also es ist eine Grundlage hier, die ein bisschen ähnlich ist. Und jetzt wird Österreich das Schlusslicht von der EU. Und ich denke, dort gäbe es wahrscheinlich viele, die wären Gott froh, sie wären nie beitreten. Jetzt schon allein das Beispiel. Oder wenn wir schauen, das Durcheinander, das in Deutschland herrscht, die wollen die Regierung nicht mehr und es wird plötzlich wird eine AfD gewählt. Und eigentlich will man die AfD auch nicht, aber weil man miteinander nicht will, wählt man halt gleich die. Österreich hat genau die gleiche Problematik. Dort ist es die freiheitliche Partei von Österreich, die FPÖ, die ebenfalls viele Stimmen bekommt und wo man versucht, von der Regierung fernzuhalten. Also es ist ein interner, wenn wir sagen, ein Kampf, der nicht prosperierend ist, es bringt einfach nichts. Oder? Und wir in der Schweiz haben seit ewig ein Miteinander. Also wir haben einen Bundesrat, der aus mehreren Parteien besteht. Wir haben ein Parlament, das aus mehreren Parteien besteht. Und die brutalen Grabenkrämpfe, die unsere Nachbarn haben, Frankreich übrigens auch, oder? In Frankreich irgendwann gibt es dann Neuwahlen, weil das ist gar nicht zu halten, was dort passiert. Also Lampen, Lampen, Lampen. Also, dort müssen wir doch eigentlich mal sagen, jetzt sind wir doch gut schweizerisch, einfach die Hände in die Taschen rein und schauen mal, was eigentlich passiert. Abwarten und Tee trinken und vielleicht nicht hysterisch reagieren und dann wieder mal schauen, wie soll die Zusammenarbeit überhaupt funktionieren. Warum brauchen wir das Rahmenabkommen 2.0 oder bilaterale 3 überhaupt? Was bringt das tatsächlich? Geht die Welt zusammen, wenn wir das nicht machen? Also wenn wir jetzt morgen nicht gerade unterschreiben, sondern das ein bisschen auf die lange Bank tun, was passiert?
Also schauen Sie, wir sind ja nicht gescheiter als die Österreicher. Wir sind auch nicht in dem Sinn arbeitsamer als viele andere Europäerinnen und Europäer. Wir sind in vielem überhaupt nicht besser als irgendjemand anders. Wir haben einfach das bessere System. Und ich glaube, das muss man schon ganz klar und deutlich sagen. Wenn wir den Rahmenvertrag 2.0, wenn er dann zur Abstimmung kommt, das dürfte nächstes oder übernächstes Jahr der Fall sein, wenn er fertig verhandelt ist, wenn wir den akzeptieren und als Volk und Stand dann würden durchgehen lassen, dann haben wir effektiv negative Konsequenzen. Einen Teil habe ich erwähnt, dann gehen wir ins europäische Mittelmass. Aber was Sie ansprechen, ist, ja, wenn wir jetzt eben nicht unterschreiben und vielleicht sogar der Bundesrat die Verhandlungen wieder abbricht, wie im Mai 2021, das wäre eigentlich sinnvoll, weil es kommt eh nie durch. Also weder bei Volk noch bei Ständen. Dann droht ja unmittelbar nichts. Was selbstverständlich wieder kommen wird, ist das Piesacken von der EU. Wir haben es erlebt bei der Horizon, also bei der Universitätszusammenarbeit. Es kann das Piesacken in anderen Bereichen geben. Das müssen wir in Kauf nehmen. Das ist nicht angenehm, aber das ist viel kleiner Übel, als wenn wir den Rahmenvertrag unterschreiben. Und Sie haben völlig recht, man muss wir haben alle Grund, um standhaft zu sein und uns auf unsere Stärken entsprechend zu konzentrieren. Wenn Sie einfach mal überlegen, ich habe da ein paar Zahlen mitgebracht, Sie haben das sicher auch schon gesehen, wenn wir schauen, wo sind die Exporte, wo ist das Wachstum von unseren Exporten gewesen in den letzten 20 Jahren, dann ist es in Asien etwa 5-mal so viel gewesen, in China über 20-mal so viel, in den USA über 4-mal so viel. Wenn wir Horizon nehmen, das sind die Professoren und die Uni zusammenarbeiten, dann haben wir seit dem Abbruch von den Verhandlungen zum Rahmenabkommen 1.0 im Mai 2021 haben wir netto 21 Professoren zusätzlich in die Schweiz reingenommen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, um irgendwo Trübsal zu blasen. Und Sie haben völlig recht. Ich glaube, wir müssen einfach mit einer gewissen Gelassenheit dem Vertragsabbruch, wo wir kommen, sei es durch den Bundesrat oder durch Volk und Stände, wenn es dann zur Abstimmung kommt, entgegenschauen.
Ich habe vorhin gesagt, also fast jeder Schweizer, der auf Deutschland geht, fährt an desolaten Zuständen, sei das auf Brücken oder Schulen vorbei und sagt sich, nein, das will ich eigentlich nicht haben. Frankreich, ich habe jetzt gerade kürzlich mir mal als Hobby die Zeit genommen und bin nur durch die Mitte von Frankreich durchgefahren. Dort gibt es unendlich viele Dörfer, die sind 300 Meter lang. Die ersten 100 Meter sind die Glasscheiben überall mit Zeitung verklebt. Die zweiten 100 Meter hat man Glück, wenn man überhaupt ein Restaurant oder ein Lädchen hat. Und die dritten 100 Meter ist wieder alles mit Zeitungen verklebt. Und es ist keine Menschenseele um den Weg. Also ich bin megamässig verschrocken. Also wir kennen ja von Frankreich, kennen wir Paris und wir kennen den Süden von Frankreich. All die Sachen, die funktionieren immer noch gut, aber eigentlich der Grossteil von Frankreich funktioniert nicht. Und wenn ich zurückkomme in die Schweiz, muss ich sagen, mal, ich bin lange nicht mit allem happy, selbstverständlich. Oder? Aber es ist immer noch Klagen auf einem höheren Niveau als bei unseren Nachbarn. Wieso sieht man das nicht, dass wenn man mit so etwas mit Abstimmung hineingeht? Dass jeder, der ich sage, jetzt im Zentrum von Frankreich in der Ferien war, der wird dort nie Ja sagen dazu.
Ja, nochmal, wir sind nicht besser als alle unsere europäischen Kolleginnen und Kollegen. Und auch der, der in Zentralfrankreich wohnt, ist genau gleich am Arbeiten und am Bügeln, wie wir das sind. Und er tut genau gleich das Beste geben und hat genau gleich Sorgen und Sorgen. Aber er wohnt in einem System, das eben zentralistisch ist. Und wir in einem föderalistischen. Das heisst, wir haben eben auf Gemeindesebene etwas zu sagen, wir haben im Kanton etwas zu sagen und wir haben selbstverständlich als Land auf Bundesebene etwas zu sagen. Und das ist ja genau der Vergleich, den wir ziehen müssen zur EU. Die EU ist auch ein zentralistisches System, durchaus mit Frankreich vergleichbar. Das sind Beamte, die irgendwo in Brüssel über Gesetze entscheiden, die sie für richtig und gut empfinden. Und die nachher ihren Mitgliedstaaten und, wenn wir den Rahmenvertrag hätten, auch uns würden überstülpen. Und ich glaube, man muss sich, oder wir haben kein, oder verstehen Sie mich richtig, oder wir haben nichts gegen die EU. Kompass Europa ist für gute Beziehungen zur EU, aber eben auf einem echten Augenhöheweg, wo man einander eben entsprechend schauen kann, wo bringt ein Vertrag etwas, wo nicht, und dann findet man sich, ähnlich wie der Bilateral 1 und 2, auf guten Verträgen. Was jetzt vorliegen wird, ist ein Vertrag, der nicht gut ist. Keiner von Ihren Hörerinnen und Hörern, der Unternehmer ist, würde je so einen Vertrag unterschreiben. Und auch die, die im Angestelltenverhältnis sind, wie ich, die würden, wenn sie ihn lesen, eben auch nicht unterschreiben. Und darum sage ich nur, leset, was euch gegeben wird, und dann kommen wir selber zum Schluss, dass das nicht geht.
Im November 2024 hat die EU bekannt gegeben, dass die Schutzklausel nicht akzeptiert wird. Also da geht es darum, können wir sagen, so viele Leute nehmen wir und dann irgendwann ist es fertig, mehr geht einfach nicht. Das Durchschnittslohnvolumen in der Schweiz ist etwa 40% über dem Durchschnittslohnvolumen von unseren Nachbarn. Schon das müsste ja eigentlich wahnsinnig viel nicht zu denken geben. Also es müsste ja eine Vereinheitlichung geben von der Lohnniveau, weil das kann man ja gar nicht mehr blockieren. Wenn die Menge kommt, dann kann ich ja auslesen nachher als Unternehmer und sagen, ja, der kommt jetzt ein bisschen billiger, der kommt jetzt 10% billiger als der andere, und dann 5 Monate später kommt noch einer, der nochmal 10% billiger ist, und irgendein ist es so weit, dass eigentlich das Lohnniveau in der Schweiz ganz massiv wird fallen, und dann haben wir ein endgültiges Problem. Weil wir sind Hochpreisinseln und die Preise werden bleiben, aber die Löhne werden sinken. Ist das ein Thema?
Ja, ganz sicher ist das ein Thema. Oder? Und das ist auch der Grund, warum Gewerkschaften ja gegen den Rahmenvertrag sind. Also es ist nicht nur so, dass es seit 30 Jahren irgendwie von der SVP entsprechend bearbeitet wird, alles, was mit der EU zu tun hat, sondern jetzt eben neu auch von einer Initiative, wie wir sind, Kompass Europa, wo aus der Mitte rauskommt und sehr breit ist, und eben auch von der Gewerkschaften. Herr Meyer, der Gewerkschaftsboss, der ist dagegen, genau wegen diesen Zahlen, die Sie erwähnen, oder? Der Schweizer hat etwa einen durchschnittlich ungefähr 47% höheren Lohn als ein durchschnittlicher EU-Bürger. Und Sie haben recht, wenn jetzt angefangen wird bei der Personenfreizügigkeit, einfach die Hürden runtergetan werden, dann haben wir Lohndumping in der Schweiz. Und darum sind wir auch, wir treffen uns auch regelmässig mit Leuten, die in allen politischen Lagern sind, die eben genau diese Probleme haben. Wir haben auf dem Initiativkomitee, darf ich sagen, einen Herrn Gaudenz Domenik, der Verwaltungsratspräsident von der Burkhaltergruppe, also Elektriker, wo entsprechend auch in grenznahen Regionen ihre Arbeit tun, die auch entsprechend hart arbeiten. Und die sind natürlich gefördert, wenn man so ein Rahmenabkommen würde unterschreiben. Und das betrifft ganz viele Berufsgruppen. Darum sind wir so eine breite Bewegung.
Kann es sein, dass die Schutzklausel, die jetzt negiert wird von Europa, eigentlich der Todesstoss ist für das Rahmenabkommen?
Also wenn Sie mit Befürworter wie einem Nationalrat Simon Michel redet, dann hat er ja das Gefühl, dass er wird können mit ganz einfachen Mechanismen, die er selbstständig in der Schweiz als Schutzklausel formuliert, dem entgegentreten, und dass dann die EU sowieso nicht käme. Und das ist natürlich auch wieder eine totale Augenwischerei. Wenn Sie bei der Personenfreizügigkeit keine Lösung bekommen, dann ist das schlecht, aber es ist eben auch nicht der Kern des Problems. Ich glaube, was die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man das erlauben darf, also müssen verstehen, ist, Personenfreizügigkeit beschäftigt uns alle. Stau, Zeug, Verkehr etc. All die Themen, die wir haben. Plus eben Lohndumping, das wir vorher erwähnt haben. Aber der Kern des Problems des Rahmenabkommen 2.0 ist die dynamische Rechtsübernahme. Dass wir Gesetze von der EU übernehmen in allen binnenmarktrelevanten Dossiers. Und dazu noch das Gericht von der Gegenseite müssen akzeptieren. Und es geht eben nicht darum, dass man irgendwo 2 Jahre zugestanden bekommt, wenn man gegen etwas ist. Das wird immer von den Befürwortern erwähnt. Sondern es geht darum, den Mechanismus zu verstehen, wie man eben reagieren kann gegen so ein Gesetz, das von der EU käme, und dass man am Schluss eben sogenannte Ausgleichsmassnahmen muss zahlen. Und wenn man den Mechanismus versteht, dann merkt man, dass eigentlich übermorgen und überübermorgen nicht klar ist, wie offen ist eben der Trichter, wo alle möglichen Gesetze in Zukunft auch reinkommen können, die heute nicht einmal binnenmarktrelevant sind. Also da öffnen wir eine Pandoras-Büchse.
Der Simon Michel sagt, seine Gruppe, seine Ipsomed-Gruppe hat ein Problem, wenn sie etwas in der Schweiz zulässt, in der Medizinaltechnik, dann ist es nachher in der EU nicht zugelassen, dann muss er noch einmal die ganze Geschichte machen. Und er hat in der NZZ gesagt, er hat über 30 Millionen hat das jetzt schon gekostet, um die Zulassungen zu machen in der EU. Jetzt umgekehrt fragen, wäre es denn nicht möglich, dass man sagt, jetzt lassen wir es halt nur noch in der EU zu, also jetzt unabhängig jetzt von diesem Rahmenabkommen, sondern es geht nur um Zulassungsfragen von einem medizinaltechnischen Produkt, dass man sagt, okay, los, geh in die EU, los zu, wir sind bereit, mit einem ganz einfachen Verfahren, nachher, wenn das in der EU zugelassen ist, das auch zuzulassen in der Schweiz. Aber wir müssen nicht, aber wir dürfen.
Ja gut, ich bin kein Medizinaltechnik-Unternehmer, aber der Simon Michel ist ein guter Unternehmer, das muss man ihm ja attestieren. Er ist auf dem Dossier mit einer wirklich falschen Meinung sozusagen unterwegs, aber als Unternehmer ist es ja bewundernswert, was Ipsomed alles schafft, auch unter seiner Führung und die von seinem Vater. Und wenn Sie das ansprechen mit den Zulassungen, dann geht es um das sogenannte Mutual Recognition Agreement, MRA. Das ist eins der Dossiers, die wir jetzt eben auch im Rahmenvertrag hätten. Das geht nur um die gegenseitige Anerkennung von Normen letztendlich, also von Zulassungsnormen. Und was Simon Michel ja als Unternehmer gelöst hat, vorbildlich, ist, dass er die Zulassungen, wie jeder andere Betrieb, in der EU hat müssen machen. Das hat dann rund 30 Millionen gekostet, wie Sie gesagt haben. Das sind rund 1,4 bis 1,6% Transaktionskosten. Wie er die umgeschlagen hat auf den Kunden, das weiss ich nicht. Aber das ist der eine Preistag. Der andere Preistag, um eben so ein MRA wieder updaten in anderen Industrien, wäre dann eine sogenannte dynamische Rechtsübernahme. Das sind Kleinigkeiten. Ich will das für eine einzelne Firma, gerade auch für KMUs, nicht schönreden. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist eine Herausforderung. Aber der Preis, den Sie dafür zahlen, auf der Gegenseite mit dem faktisch automatischen Recht übernehmen und dem Einkauf vom Gericht von der Gegenseite, ist derart viel grösser, dass sie mit einem MRA selbstverständlich irgendeine Lösung werden finden, weil auch der süddeutsche Unternehmer, der in die Schweiz exportiert, hat das Interesse, dass so gegenseitige Anerkennung wieder da ist.
Ich werde die Frage nochmal wiederholen. Wäre es nicht möglich, dass man sagt, okay, geh du mit deinem medizinaltechnischen Produkt in die EU, los zu und zu 99,9% machen wir alles höchlich darunter. Also hör auf, in der Schweiz das auch noch zu zertifizieren.
Nein, ich glaube, das wäre ja, also der Schweizer Markt ist ja relativ klein, das wissen wir, für auch Medizinaltechnikprodukte. Und es gibt ja entsprechend Bemühungen, wo eben all die Ipsomeds von der Schweiz dann ihre Büros in der EU müssen aufmachen, damit sie eben die Zertifizierung auch noch bekommen. Wenn ein Unternehmer sagt, das lange ihm und die Schweiz das würde anerkennen, das ist ja okay. Aber ich glaube, die Schweiz hat ja auch als Hoheitsgebiet einen Anspruch an gewisse Produkte, die sie eben auch wollen, zertifiziert haben. Und das sehe ich jetzt nicht so einfach, wie Sie es formuliert haben. Also ich glaube, da braucht es schon nach wie vor eine gegenseitige Anerkennung, auch von der Schweiz, von ausländischen Produkten.
Wir reden jetzt in diesem Fall von der EU, aber es gibt ja auch noch China, wo ich vielleicht meine Produkte verkaufe. Da gibt es ja vielleicht noch Amerika, wo ich sie verkaufe. Und dann werde ich sie vielleicht in Indien auch noch verkaufen. Dort hat er ja die Problematik ja eigentlich auch.
Oder? Ja, genau. Und darum verstehe ich nicht, was da das grosse Geschrei ist. Sie müssen als Exporteur aus der Schweiz, egal ob Sie ein KMU sind oder ein Grossbetrieb oder zu der Pharmaindustrie mit sehr grossen Volumina gehören, Sie müssen ja in all Ihren Exportmärkten zertifizieren. Und die EU erleichtert das im MRA, wo jetzt dann eben Teil von dem Rahmenabkommen ist. Und wenn das morgen nicht mehr ist, dann muss man halt einen anderen Weg zur Zertifizierung finden. Also ich verstehe nicht, was das grosse Geschrei ist, gerade auch, was jetzt Medizinaltechnikprodukt ist.
Wenn wir uns jetzt in die EU hineindenken, warum macht die EU, Aber ich sage jetzt aus unserer Sicht so ein Gestürm. Wieso sind sie nicht bereit, wirklich bilaterale Drei zu machen? Das heisst, die einzelnen Dossiers miteinander zu verhandeln, auf Augenhöhe und sagen, jawohl, wenn der Strom nicht durch die Schweiz geht, dann hat Italien einen Blackout und ihr habt hier viel die besseren Universitäten, als wir das haben. Also in meiner DTH gehört unter die ersten 10 besten Universitäten der Welt. Und nachher hat es nur noch englische und amerikanische Universitäten. Die Deutschen kommen irgendwann auf Platz 40, die Franzosen auch. Also eine ziemliche Differenz. Also warum ist die EU nicht bereit? Sie sagt, eigentlich machen die Schweizer das noch cool. Wir könnten eigentlich gewisse Sachen lernen. Also machen wir doch jetzt mal Verträge mit denen und suchen dort ein bisschen Know-how ab.
Sie müssten ihr Staatswesen ändern. Das ist genau der Punkt, Sauser, oder? Ich meine, nochmal, wir sind nicht besser, wir sind nicht gescheiter. Wir haben das bessere Staatswesen. Und wenn die EU etwas von uns abkupfern will, was ja wünschenswert ist, dann ist die gewisse Agilität mit unserem Staatswesen, die von unten nach oben funktioniert und nicht von oben nach oben. Das Volk hat bei uns immer das letzte Wort. Und das ist richtig und das haben wir ja auch in einer gewissen Tradition über Generationen so gepflegt. Egal, ob wir jetzt mit Ständemehr haben oder nicht, je nach Abstimmung. Und ich glaube, die EU hat einfach einen Regulierungsdrang, der über das normale Maß hinausgeht. Wenn Sie schauen, was, wir reden auch immer wieder vom Bürokratiemonster EU, das ist auch so eine Tatsache, glaube ich, die wir alle immer wieder spüren, gerade auch wenn man allenfalls Geschäfte im Ausland muss machen. Wieso muss man alles regulieren? Eine freiheitliche und liberale Wirtschafts- und auch Gesellschaftsordnung lebt davon, dass der Bürger und Bürgerin von bottom-up und von unten nach oben eben ihre Meinung sagt. Und darum ist es so wichtig, dass wir über das Rahmenabkommen 2.0 reden, auch an Ihrem Radiosender. Die Leute müssen verstehen, was da auf sie zukommt.
Philipp Erzinger, Sie sind im Ausland aufgewachsen. Also man könnte sagen, da ist jemand da, der für das Ausland viel Verständnis mitbringt. Sie sind in England, Singapur und auf den Philippinen gewesen. Zuerst mal, warum überhaupt?
Ja, das ist wirklich tief in meiner Kindheit. Ich bin, wie gesagt, 1972 geboren und bin dann relativ kurz danach, als Baby sozusagen, auf England gekommen. Mein Vater hat gearbeitet dort, meine Familie mitgenommen. Nachher sind wir auf Manila gekommen und nachher sind wir am Schluss noch auf Singapur, bevor wir wieder in die Schweiz heimgekommen sind. Ich bin, wenn es mir recht ist, 1983 oder 1984 bin ich dann wieder in der Schweiz aufgeschlagen. Und bin auch ein bisschen der Ausländer gewesen, weil damals ist ja, ich bin übrigens auch der Einzige gewesen, der in der Schule, in der Sekundarschule nachher jemals geflogen ist. Und die ganzen Mallorca-Reisen, wenn ich so darf, so summieren, haben ja dort erst angefangen. Und darum kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie man entsprechend als ein bisschen Fremder auch in die Schweiz reinkommt. Das ist bei mir nicht anders gewesen.
Was ist so die Erinnerung an Ihre Kindheit? Also das ist etwa 10, 12 sind Sie im Ausland gewesen?
Genau, also ich war eigentlich von 4 bis 12, 13 im Ausland gewesen. Und schauen Sie, ich habe Globalisierung vor der Globalisierung, wie wir sie kennen, halt erlebt. Wir reden von den 70er und von den 80er Jahren, wenn Sie die Jahrgänge entsprechend Mathe machen. Und ich habe das geschätzt. Ich bin ein Kind von der Globalisierung und ich bin auch stolz darauf und ich finde das auch richtig. Und darum glaube ich, muss man auch verstehen, der Rahmenvertrag hat überhaupt nichts mit Einigelung zu tun oder irgendwie nur ein Souveränitätsgesäusel irgendwo ablassen. Sondern es geht darum, dass wir eben wettbewerbsfähig sind, wie wir schon seit Jahrzehnten sind, dass wir unsere Standortvorteile nutzen können und dass wir Handel treiben mit der ganzen Welt, egal welche Region. Und uns sicher nicht ins Mittelmaß von einer EU-Bürokratie begeben und dort drin dann auch noch irgendwie das Gefühl haben, wir werden gehört. Das werden wir nicht.
Sie sind mir schon wieder in die Kompass-Initiativen übergekommen. Meine Frage ist eigentlich, haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Kindheit und an das Ausland?
Ja, ich habe oder alle von Ihren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht einmal in Singapur waren, die kennen vielleicht den Schweizer Club dort und dort hat es jetzt moderne Anlagen, aber früher war das einfach ein kleines Schulhäuschen gewesen, Schweizer Schule Singapur. Dort bin ich in die Schule gegangen, eben rund um die 10 dort, die 3-4 Jahre, wo wir dort waren. Da hatte es einen alten Pool im Dschungel unten, wo einmal die Schlangen und sonstige Sachen drin rumgebadet haben und getrunken haben. Und wir Kinder hatten einfach eine tolle Jugend gehabt, inmitten von Natur, aber auch natürlich inmitten von einem aufstrebenden Stadtstaat, wenn man jetzt Singapur anschaut.
Ja. Singapur hat ja zum Teil sehr harte Regeln. Also ich bin selber noch nie dort gewesen. Da sagt man ja, wenn man irgendwie etwas am Boden fallen, dann wird man gerade bestraft. Also Littering ist schon ewig nicht mehr möglich. in Singapur.
Ja, und ich glaube, die berühmten Kaugummi-Beispiele hat es auch immer gegeben. Oder? Also, es wird ein bisschen mehr gehypt, als es wirklich ist. Ich habe es nie als schlimm erlebt. Aber ja, es ist eine saubere Stadt und ja, es hat Regeln. Aber nicht irgendwie drakonisch oder so, dass es einen persönlich einengt. Ja.
Hat die Schweiz mit Singapur ein Abkommen?
Da haben sie mich auf dem falschen Fuß, ehrlich gesagt. Ich weiss es
schon. Wäre ja noch wichtig, weil Singapur ist doch ein recht wichtiger Handelsplatz.
Oder? Ja, ob sie jetzt ein Freihandelsabkommen mit Singapur hat, boah, also, da haben sie mich.
Lassen wir das stehen. Wäre vielleicht noch spannend. Die Philippinen tauchen auch auf bei im Internet. Was war denn dort?
Ja, dort hat mein Vater auch gearbeitet und wir sind als Familie mitgezogen und haben in Manila gewohnt. Das war irgendwo eben in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Gewesen. Auch dort war ich ganz klein. Gewesen. Also die ersten richtig bleibenden Erinnerungen sind eigentlich in Singapur gewesen. Also sprich die 3-4 Jahre dann Anfang 80er Jahre, wo wir in Singapur waren. Manila, da muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich zu klein gewesen. Ich bin beruflich später mal, also vor ca. 10 Jahren, als ich Chef vom St. Gallen Symposium war, bin ich 2-3 Mal auf Manila gekommen und ich habe es nicht mehr wirklich erkannt. Auch das Haus, wo wir damals drin gewohnt haben, bin ich anschauen, ich habe es nicht mehr erkannt. Also ich bin einfach zu klein gewesen.
Was hat denn der Papa gemacht, dass er so in der Welt umgezogen ist?
Der war klassischer Bankler, damals bei der Lloyds Bank. Und so ist er zuerst auf England gekommen und nachher eben auf Manila. Und nachher hat er, glaube ich, zu der UBS gewechselt und ist nachher in Singapur gewesen. Ja.
Also es hat noch nichts zu tun mit Geldern in die Schweiz transportieren und riesengroßen Problematiken mit Verträgen?
Nein, gar
nicht. Das hat er nicht müssen miterleben?
Nein, ja.
Aber Sie, der CS, haben das nachher voll dürfen miterleben?
Ja, also ich glaube, wie wir alle wissen, oder, ist natürlich das Bankgeheimnis dann irgendwann unter Druck gekommen. Und ich glaube, er hat zu Recht. Also wenn man heute, ich bin lange nicht mehr dabei, aber wenn man heute anschaut, dann stellt sich auch das Schweizer Bankwesen im internationalen Wettbewerb und hat gleich lange Spiesse. Und das ist gut so.
Und Sie sind sehr gross und durch das tragen Sie im Wasser und darum sind Sie auch mal sehr gut im Schwimmen.
Ja, Betonung auf einmal gewesen, genau.
Das war was gewesen? Was für Schwimmen?
Ja, ich bin, eben als wir in die Schweiz gekommen sind, bin ich da beim Schwimmverein Wedischwil, habe ich da meine Schwimmkarriere weitergeführt, wo ich in Singapur eben angefangen habe und auch dort in einem Verein gewesen bin. Ja, und nachher hat eins zum anderen geführt und dann ist das schnell einmal zu viel Training geworden. 1-2 Mal in der Woche ist dann zu 6-7 Mal geworden und auf einmal ist man im Spitzensport drin gewesen. Und ich hatte eine ganz gute Zeit gehabt und bin dann erst mit, glaube ich, 20 oder 21 habe ich dann das aufgehört. Eigentlich mit Beginn, wie so vielen, wo es dann in die RS gegangen ist.
Hätte es auch passieren, dass Sie Spitzensportler als Beruf geworden wären?
Nein, für das bin ich zu wenig gut gewesen. Also wir sind damals in den Ende 80er Jahre und Anfang 90er Jahre, da sind wir so Kohorte gewesen, wo durchaus schnell war, natürlich, aber international nicht hat können mitheben.
Also gegen einen Mark Spitz oder so hat es nicht gelangt?
Ja gut, der ist damals dann schon älter gewesen. Ich glaube, der hätte geschlagen.
Okay. Wer ist denn so richtig gut gewesen?
Ja gut, von den Jahrgängen her, gerade kurz vor uns, sind so die Mitte, Ende 60er Jahrgänge, Dano Halsall, Etienne Dagon, Marie-Thérèse Armentero, das sind so die Spitzensportler im Schwimmen gewesen, die wir in der Schweiz gekannt haben, weil die sind natürlich auch Olympische Spiele gegangen, die sind auch Weltmeisterschaften gewesen, die sind auch Europameisterschaften gewesen. Ähnlich wie das die Schwimmer heute wieder sind. Und das ist super.
Haben Sie Schwimmer geschaut? Paris, ja, Olympische Spiele?
Ja, klar. Und das ist wirklich schön. Und es ist ja, Schwimmen ist eigentlich spannend, weil es ist ja herzlich wenig kommerzialisiert. Also wenn Sie heute auf irgendeinen Wettkampf gehen, ich nenne jetzt nur ein Meeting for argument's sake, auf Basel gehen, dann haben sie das im Sommer, im Juni ist das, glaube ich, dann ist das genau gleich wie vor 30 Jahren. Und mein Sohn schwimmt auch und darum weiss ich es ein bisschen, das ist wirklich die gleiche Atmosphäre. Da läuft immer noch beim E-Marsch im Finale läuft immer noch AC/DC.
Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, die haben so riesen Kopfhörer und mega Badmäntel und sind halb angelegt oder kommen sogar in der gesteppten Jacke rein. Das ist ja, glaube ich, früher nicht so gewesen.
Doch, das haben wir auch gehabt. Das ist eigentlich genau gleich gewesen. Wir haben auch da die riesigen Parkas gehabt und und Schuhe und Socken und lange Hosen. Und man ist eigentlich im grössten Sommer ist man eigentlich wie im Winter rumgelaufen, auch mit Wollmützen und so weiter, weil also, man einfach den Körper warm gehalten hat, weil der ist ja nachher
das ist nicht losgegangen.
Das nein,
ist,
überhaupt nicht. Nein. Da geht es wirklich darum, dass die Muskeln einfach warm bleiben, wie man sie ja aufgewärmt hat und dann muss abrufen, wenn es dann losgeht. Oder?
Gehen wir zurück zu der Initiative von Kompass Europa. Es geht um einen Artikel 101, um einen Artikel 140, um einen Artikel 197, 164, also you name it. Oder? Also jetzt wird es kompliziert. Oder? Und jetzt, oft, wenn man so einen Artikel nachher liest, was man wie der heute lautet, oder wie er muss abgeändert werden, oder was neu gemacht wird, dann wird es abstrakt. Wenn Sie jetzt jemandem erklären müssen, was die Initiativen eigentlich und was muss neu in die Bundesverfassung rein?
Ja, das ist sehr einfach. Unsere Initiative heisst oder sagt, dass wenn wichtige rechtssetzende Bestimmungen, wie eben zum Beispiel eine so eine dynamische Rechtsübernahme, wenn wir also Recht vom Ausland sollen übernehmen sollen, dann müssen einfach Volk und Stand einverstanden sein. Und wenn sie nicht einverstanden sind, dann übernehmen wir es nicht. Dann
und wer sagt, wenn es wichtig ist und nicht wichtig ist, wer sagt denn das?
Wenn sie eine gewisse staatstragende Dimension haben, also wenn sie die hoheitliche...
Aber wer sagt denn das? Oder jetzt sind die Staatsrechtler gegeneinander auf die Schnitz gegenseitig und der Rinoff sagt so und der andere sagt so. Also wir wissen nicht so recht... Was ist jetzt wirklich staatstragend
ja, nein,
und was
das nicht? Ist, aber mit Verlaub, aber das ist einfach gesunder Menschenverstand. Also wenn wir jetzt
schauen, also das heisst Bundesrat und Parlament
nein, aber,
ist jenseits vom gesunden
ja,
Menschenverstand.
Ja, also ist eine Frage vom Rahmenvertrag in der Mehrheit offensichtlich schon. Aber nein, aber es ist wirklich ganz einfach. Wenn wir vom Ausland, egal von wo, jetzt ist halt der Rahmenvertrag mit der EU und morgen ist vielleicht mit USA, übermorgen ist vielleicht mit China, wenn wir vom Ausland sollten Recht übernehmen, dynamisch Recht übernehmen, faktisch automatisch sollen Recht übernehmen und das Recht auch noch, wenn wir nicht einverstanden sind, auch noch sollen vom Gericht von der Gegenseite überprüfen lassen, dann müssen wir einfach als Volk und Stand einverstanden sein. Nichts anderes sagt die Initiative. Also ich glaube einfach, wenn Sie den Text lesen, ja, ist wie immer Juristerei, aber Sie können das jedem Jurist geben und der wird Ihnen genau das Gleiche sagen.
Was wir in der Schweiz ja noch nie erlebt haben, ist der Kampf der Milliardäre. Oder? Da könnte man nachher eigentlich eine ongoing Fernsehsendung darüber machen oder von mir aus auch eine Radiosendung, Kampf der Milliardäre. Also wir haben auf der einen Seite Simon Michel, der sich sehr früh geoutet hat und wo die Familie, glaube ich, mittlerweile über 3 Milliarden schwer soll sein, laut Bilanz. Und dann haben wir Partners Group, die drei Herren, Gründer sind das, glaube ich, das ist der Urs Wietlisbach, das ist der Alfred Gantner und das ist der Marcel Erni, die über mehrere Milliarden verfügen. Also jetzt prallen effektiv die grossen Portemonnaie aufeinander. Was werden wir hier noch erleben?
Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man die Zuspitzung einfach nochmal richtig stellt. Oder? Ja, Sie haben recht, die drei Herren haben viel Geld, genauso wie der Herr Michel. Aber wir sind eine extrem breite Bewegung. Sie haben seit dem letzten Montag, wo wir unsere Initiative lanciert haben, in x Media-Outlets überall können lesen und auch hören, dass wir eben vom Kurt Eschbacher über den Bernhard Russi bis hin zu einer Miriam Locher, die Auslandschweizerin ist und in Berlin wohnt, eben x Leute auf dem Initiativkomitee und auch als Mitglieder bei Kompass Europa haben, die weder reich noch sonst irgendwo ein dickes Portemonnaie haben. Und ich glaube, wir sind, das muss man natürlich spitzen, das Medien immer gerne zu, weil wir jetzt irgendwie ein paar Leute haben, die exponiert sind. Aber wir sind eine breite Bewegung und wir haben Arbeitnehmer, wir haben, ich selber bin Lehrer auf dem zweiten Bildungsweg, also mein Portemonnaie ist nicht so dick mit dem Einkommen und ich glaube, wir engagieren einfach uns alle mit gesundem Menschenverstand, wenn wir die Verträge lesen und darum hört man eben auch zu jetzt, weil man es sieht.
Es wird ja jetzt kolportiert, wenn wir Bernhard Russi fragen, um was geht es eigentlich bei dieser Initiative, dass er nicht so schlagfertig antworten kann. Oder man geht den Eschbacher fragen und sagt, hör mal, um was geht es eigentlich in der Initiative? Und das Gleiche, ob das wirklich so ist, weiss ich nicht. Oder? Aber es wird jetzt in den sozialen Medien wird das umtransportiert. Die sind gekauft und man braucht einfach ein paar Leute, die populär sind und wo die anderen können hinten nachspringen.
Also da muss ich vehement widersprechen. Gehen Sie googlen, alles, was der Kurt Eschbacher und auch der Bernhard Russi gesagt haben, aber vor allem der Kurt Eschbacher. Kurt Eschbacher, klar, wir kennen ihn alle als Fernsehmann. Er ist aber Ökonom studiert, er ist Verleger und er hat eine Tiefe inhaltlich, wo ich selber auch wirklich beeindruckt bin. Er versteht genau, was in diesen Text steht und er tut das auch sehr genau sagen. Also er hat ein Interview gegeben am Radio, er hat entsprechende Interviews gegeben in den Printmedien. Also den können Sie ruhig da anholen und er wird Ihnen Ähnliches, nehme ich mal an, sagen, wie ich sage, und zwar in der Tiefe von der Materie. Ich glaube, die kommen sehr gut raus. Auch Bernhard Russi kommt raus, worum es geht. Er sagt auch öffentlich, ihm ist eine Herzensangelegenheit, hat er gesagt vor ein paar Tagen, dass der Vertrag eben auch abgelehnt wird. Weil er sagt, wie alle anderen auch, hey, wenn wir vom Ausland Recht übernehmen, dann soll es bitte vor Volk und Stand. Nichts anderes, sagt unsere Initiative.
Sie haben den NZZ-Artikel oder das Gespräch zwischen Simon Michel und Horst Kern zitiert gehabt. Und die Solothurner Handelskammer, also es geht jetzt um den Kanton Solothurn in dem Fall, er sagt, ja, wir sind stolz, beide Kontrahenten sind eigentlich mit Solothurner Firmen in Verbindung. Der eine ist mit Breitling in Verbindung und der andere ist mit Ypsomed in Verbindung. Und beim Horst Kern sagt man auch, lieber Horst, du gehörst ja eigentlich auch zur Partners Group, weil einer von diesen Herren Gründer ist die Verwaltungsratspräsident. Also, wie ist das? Welches Herrn, mein S, ich kriege oder so etwas, oder? Also, so, nach dem Motto könnte man sagen, der George Kern muss eigentlich in die Pauke reinschlagen.
Also, wenn es einen unabhängigen Geist gibt, der vor allem auch nicht angewiesen ist auf irgendwelche Gelder, dann ist es schon das Kern. Oder? Also ich glaube, so einen Freigeist habe ich persönlich noch selten erlebt, wo im Übrigen auch mit seiner Kreativität die Breitling unglaublich vorwärts bringt. Also Sie können den Schorsch Kern nehmen, Sie können auch einen Kurt Eschbacher nehmen, Sie können den Bernhard Russi nehmen. Die sind nicht da, weil Ihnen irgendjemand sagt, was Sie machen müssen. Also so habe ich Sie, auch bevor ich bei Kompass geschafft habe und Sie am Fernsehen oder am Radio gesehen oder gehört habe, nie erlebt. Das sind eigenständige Leute mit eigenständigem Denken und die sind bei uns dabei, wie sie die Initiative unterstützen, mehr und nicht weniger.
Was glauben Sie, wie lange es geht, dass die 100'000 Unterschriften zusammen sind?
Ich habe grossen Respekt. Ich könnte jetzt da locker sagen, ja, in 9 Monaten haben wir es. Wir haben 18 Monate Zeit. Ich glaube, es kommt extrem darauf an, dass jeder und jede, der von dieser Initiative gehört, sich ein Bild macht, überlegt, ob er oder sie das unterstützen will. Und meiner Meinung nach gibt es eigentlich nur ein Ja. Weil es heisst ja nur, dass wir vor Volk und Stand gehen. Das heisst nicht mehr im Initiativtext. Und nachher den Unterschriftenbogen von der Webseite von kompasseuropa.ch abladen und dann einschickt. Ich mache jetzt bewusst ein bisschen Werbung, weil ich glaube, und das ist auch wichtig, wir haben keine zahlte Stimmensammler. Und das ist sicher auch geschuldet der Aktualität, klar. Aber es ist eben auch etwas, wo wir extrem uns Mühe geben. Wir wollen mit einer Regionalisierungsstrategie in jeder Schweizer Gemeinde Regionalkomitees aufbauen, wo Herr und Frau Schweizer sich engagieren, ihre Unterschriftenbogen hoffentlich aus Überzeugung unterschreiben und dann weitergeben und den Nachbarn noch einen geben und den Kollegen im Turnverein noch einen geben. Und das ist bottom-up. So machen wir unsere Initiative.
Ihr arbeitet ja mit dem Team Freiheit zusammen, glaube ich. Und das Team Freiheit verlangt 1.50 Franken pro Unterschrift. Wie sieht das aus?
Also mir ist nicht bewusst, dass wir irgendetwas zahlen. Also wir machen gar nichts an zahlten Unterschriften. Das ist ganz wichtig.
Also würdet ihr die auch ablehnen?
Ja, oder? Sicher. Also einfach, das ist schauen Sie, das ist letzten Montag an der Pressekonferenz gesagt worden, das sage ich da nochmal, wir zahlen nicht für Unterschriften. Wir sind davon überzeugt, dass wenn Herr und Frau Schweizer sich eine Meinung bildet, egal zu welcher Abstimmung, in dem Fall jetzt zu unserer Initiative, zum Rahmenabkommen und zur Frage, ob so ein Rahmenabkommen vor Volk und Stand kommen soll, ja, mit unserer Initiative kommt es vor Volk und Stand. Und dann sollen sie aus Überzeugung unterschreiben und wenn sie nicht überzeugt sind, dann halt nicht. Aber wir gehen sicher nicht zahlen für irgendetwas. Wir lernen das alles ab.
Wenn das durch ist, die bilaterale 3 oder das Rahmenabkommen 2.0, was macht denn der Philipp Erzinger nachher?
Ah, ich bin jetzt schon Lehrer, ich unterrichte dritte Sek.
Was unterrichten Sie denn?
Ich unterrichte Deutsch, Englisch, Geschichte, Geografie und Kochen.
Kochen?
Jawohl.
Das können Sie auch tatsächlich?
Ja, ich bin sogar ausgebildet drauf, aber ja, ich kann es auch.
Was heisst ausgebildet?
Ja, man muss ja, wenn man Quereinsteiger ist, wie ich jetzt, oder, in einem doch schon nicht mehr ganz 20, oder mit Jahrgang 72, dann muss man eine 3,5-jährige Ausbildung machen an der Pädagogischen Hochschule, in meinem Fall in Zürich, weil ich wohne in Thalwil. Und die PH Zürich, die unterrichtet einem in 4 Fächern, in meinem Fall eben Deutsch, Englisch, sogenanntes RZG, das beinhaltet Geschichte und Geografie, und dann eben Kochen. Das sind Fächer, die ich gewählt habe, weil mir die Spass machen. Und dann wird man dort auch ausgebildet drauf.
Was roten Sie mir, wenn ich heimkomme zu oben, spät, und die Familie sagt, jetzt bist du mal dran, Koch?
Also sicher kein Fertiggericht, wenn ich das so darf sagen.
Also nicht die Tiefkühler für eine
Spaghetti? Nein, ja nicht. Aber das kommt jetzt, da drückt vielleicht jetzt so ein leicht pädagogisches Genli durch, oder, wo ich wahrscheinlich eingeimpft bekommen habe. Nein, nehmen Sie frische Sachen. Nehmen Sie von mir aus ein Grundnahrungsmittel, wie Reis oder von mir aus auch Teigwaren oder Herdöpfel. Und nehmen Sie ein Stückchen Fleisch, wenn Sie es gerne haben. Und sonst Tofu, wenn Sie Vegetarier sind. Und dann vor allem Gemüse. Und wenn Sie ein Dessert nehmen, eher kleinere Portionen, weil es einfach süß ist. Und Sie sind ja, glaube ich, auch nicht mehr 20.
Philipp Erzinger, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeikommen sind. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und sind gespannt, wie die Gegenseite wird auftrumpfen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Sauser.
Aktiv Radio Interview.